Ja, liebe Freunde, das jenseitige Leben haben wir als Thema, passend zum Monat. Aber es hat mit dem Monat ja im Grunde genommen nichts zu tun, denn das jenseitige Leben ist immer und Sterben für irdische Begriffe wird auch immer, ob das Januar oder Februar ist. Insofern ist es immer ein zeitgemäßes Thema, aber dieser Monat hier erinnert ja äußerlich daran, wenn die Blätter fallen und die Natur, also in unseren Breitengraden, in Südhälfte der Kugel, wird ja der Frühling gerade angeblasen. Aber hier ist dann doch scheinbar das Leben am Sterben und vergeht. Aber es vergeht ja nicht. Wir wissen, im nächsten Jahr kommt der Frühling garantiert, vielleicht auch mit Verspätung wie in diesem Jahr, aber trotzdem, er kommt. Und das ist das, was wir uns auch sagen und was uns belebt, dass wir wissen, dass es ein ewiges Leben gibt und dass wir auch in dieses Leben hineingehen werden. Aber das stimmt eigentlich nicht, denn wir gehen nicht hinein, wir sind ja da drin. Der Herr ist der Gott und der Schöpfer aller Dinge und er ist ewiges Leben. Das können wir natürlich nur durch Offenbarung erfahren, durch die Bibel, aber auch natürlich vor allen Dingen durch unsere Offenbarung, die wir haben dürfen. Und daran wissen wir, dass das, was er schafft, immer sein Wesen ist. Und dieses Wesen, das er selbst ist und was er in das Gegenüber, in das Du hineingelegt hat, letztlich nicht vergänglich sein kann, denn dann würde ein Stückchen von der Gottheit auch vergehen oder ein ganzer Teil deiner Schöpfung. Und damit wäre das eigentlich hinfällig, dass er ein ewiges Wesen ist, denn er wäre ja nur in einem bestimmten partiellen Teil vielleicht dann ewig und im anderen Teil vergänglich. Also er ist ewig in allem und damit ist auch in allem das ewige Leben erhalten. Nur wir sind natürlich jetzt in einer Sphäre, die das nicht so sehen kann, sondern wir sind nur durch unser äußeres Leben, durch unsere Augen, durch unsere, sagen wir mal, Gewohnheit hier auf dieser Erde von Kindesbeinen an zu sehen, wie eben das Leben schwindet und wie es dann dahin geht. Es war gerade, ich habe es noch nicht gelesen, aber das neue Heft gekommen vom Materialdienst und da ist dann gleich der Tod als Thema auch aufgegriffen aus dem Novemberheft und ich habe nur mal aufgeschlagen und da las ich, dass man also Umfragen gemacht hat, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland war, und dass die Kinder, die kleinen Kinder alle glauben, dass Tod nur durch Mord und Unfälle kommt auf der Straße, aber sonst stirbt nie einer. Also das ist ja eigentlich ganz interessant, ja, weil ja das so ein Spiegel dessen ist, wenn wir selber denken, dann denken wir ja auch ewig. Keiner kann sich vorstellen, dass ich mal nicht mehr sein, also nicht ich, sondern der eigene Mensch nicht mehr sein wird und ausgelöscht oder so, sondern wir haben das Gefühl eigentlich, dass wir immer leben. Nur, wie gesagt, die Erfahrung, die äußere, der Schein, so muss man sagen, ist dann das, was uns immer eines anderen belehrt. Und wir sagen, wir sind alle vergänglich und das liest man natürlich auch in der Bibel dann an bestimmten Begriffen. Und diese Begriffe der Bibel oder der Religion, die dann sozusagen die Bibel ausgelegt haben oder das jetzt herausgezogen haben und den Menschen so vor Augen gestellt haben, sind ja lauter Begriffe, die gar nicht so richtig verstanden sind. Das gibt es den jüngsten Tag, von dem geredet ist, oder das jüngste Gericht, also zweimal das jüngste, oder dann die Auferstehung des Fleisches, davon kann man auch hören. Dann der Seelenschlaf oder das Fegefeuer oder der ewige Tod und dann das Buch des Lebens ist auch ein Begriff, der immer im Munde ist und dann die Auferstehung des Leibes, also das ist so wie des Fleisches, das wird aus dem Ezechiel genommen, aus dem Propheten Ezechiel, der ja geschildert hat, wie er das Feld gesehen hat, also ein großes Feld mit lauter Knochen und das sind also die dahingerafften Menschen gewesen, die dann liegen, die Gräber und die nackten Knochen und wie er dann auf das Wort des Herrn sehen konnte, wie die Knochen sich wieder mit Fleisch bekleidet haben und mit Sehnen und wie sie dann auferstanden sind und wieder praktisch dann im Leben waren. Das ist also so ein Bericht, den der Ezechiel gibt, der natürlich eine andere Bedeutung hat bei uns, aber trotzdem. Und dann wissen die Menschen auch immer irgend mehr oder weniger, dass es Friedhofsseelen gibt. Ja, deswegen sie sich dann auch vor dem Friedhof so ein bisschen scheuen und Angst haben und nicht gerne da spät abends oder in der Nacht sich da auftun. Das war ja hier so in dem Lied ein wenig von dem Hüttenbrenner die Rede, das Grab, ja, das da besucht wird. Und das Geläufigste, was dann so die Menschen allgemein sagen, ist, naja, das kann man nicht wissen, aber wir werden ja dann sehen. Nicht so ungefähr, wenn ich rüberkomme, es ist ja gar nichts verbrannt, dann sehe ich ja, was los ist. Ja, und dann werde ich mich dann da anpassen oder so irgendwie. Das sind also alles so die Dinge, die die Menschen so in ihren Köpfen haben, sofern sie überhaupt darüber nachdenken. Die andere große Gruppe sind die Menschen, die das verdrängen, dass der Tod verdrängt wird, also in der Umgangssprache überhaupt schon, man spricht nicht darüber und man übergeht das schnell, solche Situationen, wenn man damit irgendwie zu tun hat, also durch Freunde, Bekannte oder in einem Umfeld, wo so etwas passiert und dergleichen, weil man also daran ja nicht denken will. Und jeder will natürlich leben, das ist ja ganz selbstverständlich. Aber wir sind ja hier in unserem Zentrum natürlich ganz andere Sachen gewöhnt. Also wir kennen natürlich diese Begriffe, aber wir wissen auch das andere, was uns freundlicherweise vom Herrn gegeben wurde. Ich sage freundlicherweise, weil ja in dem Alten Testament heißt, der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ja? Und insofern ist es ja auch freundlich zu uns, dass er uns solche, ich möchte mal sagen, umfassenden Aufklärungen gegeben hat über die Zustände, die in diesem nachtodlichen Sein uns erwarten. Nun, ich hatte ja schon gesagt, das ewige Leben ist eigentlich das Normale. Wenn man also an Gott, den ewigen Schöpfer, denkt und glaubt, dann müsste man im nächsten Zuge natürlich auch aufstellen für sich, dass das Ewige seine Sphäre ist. Und alles, was in seiner Sphäre ist, muss also dieses ewige Leben haben. Und insofern könnte man von dem Punkt alleine schon geborgen sein. Aber es ist natürlich die Ungewissheit, was geschieht. Und das andere Wort, das habe ich hier nicht erwähnt, aber da, was ja auch allenheim gern gesagt wird, ist ja noch niemand zurückgekommen. Wenn man dann sagt, ja, das stimmt gar nicht und es sind schon viele zurückgekommen, die Reanimierten oder Swedenborg, dann wird auch gleich abgewinkt und gesagt, naja, das stimmt ja alles nicht, die Reanimierten waren eben nicht tot und Swedenborg war verrückt. Ne? So, das ist ganz einfach. Und ja, ich habe zu diesem Verrückt, ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung, im nächsten Heft ist ein Vortrag war das im Rundfunk von einem Dr. Zahn, einem Psychiater, der 52 oder 53, also im Rundfunk, diesen Artikel veröffentlicht hat. Und er hat also es untersucht und hat gesagt, man müsste jetzt diese Dinge, die Swedenborg vorgeworfen werden, doch mal als Arzt darstellen, ob das wirklich zutrifft auf Swedenborg. Ja, der wirklich nun verrückt war oder geistesgestört oder so. Denn das kann man immer schnell sagen, Kant hat das ja auch gesagt, aber ist das denn so nach der modernen Forschung? Was ist denn eigentlich diese Art der Krankheit und ist die Art der Krankheit bei Swedenborg überhaupt so nachzuweisen? Sehr interessant und Friedemann Horn hatte das mal als Heft damals veröffentlicht, aber das ist schon längst irgendwo untergegangen. Und ich hatte hier noch so irgendein Exemplar bei uns gefunden und habe das also wieder in den Computer gebracht. Und das ist also dann für euch dann im nächsten Heft nachzulesen. Nun, das ewige Leben. Und wir wissen, dass der Herr nun seine Sphären aus sich herausgestellt hat und hat die praktisch die Schöpfung als solche ja in Gang gebracht. Aber die Schöpfung ist umfassender als die materielle Schöpfung. Denn die große Schöpfung, die der Herr zuerst einmal geschaffen hat, ist die geistige Schöpfung. Weil er Geist ist, hat das ja aus seinem Wesen herausgestellt. Und die materielle Schöpfung ist ja erst ein späterer Schritt. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass er alle diese Geister, er nennt es ja immer Geister, weil sie ja aus dem Geist kommen, und nun in dieser Sphäre leben. Aber ich hatte es ja schon in anderen Vorträgen dargestellt, das will ich jetzt hier auch nicht weiter groß ausführen, nur so erwähnen. Eigentlich ist man ja in der Sphäre Gottes und kann gar nicht anders als er. Normalerweise, wenn er etwas aus sich rausstellt, dann ist es wie so ein Pendant von ihm selber. Und diese Wesen, die dort erschaffen wurden, sind also eigentlich nur so, wie er das also ist in seinem Wesen. Aber er will ja Wesen schaffen, die ganz und gar frei sind und letztlich auch sein Wesen erringen, nämlich die absolute Freiheit. Aber in dem vorhergehenden Zustand sind die Wesen nicht in der Freiheit, sondern die können eben nicht anders. Und deswegen hat er sie freigelassen und hat gesagt, ihr könnt also, oder das ist jetzt nur ein bisschen im Jargon so mal ausgedrückt, ihr könnt jetzt also machen und wollen, wie ihr wollt. Ich gebe euch also diese Freiheit oder die Möglichkeit, auch das Gegenteil zu sein oder das Gute und die Möglichkeit, gegen das Gute zu verstoßen. Ja? Und nun sind also all diese Wesen jetzt mit dieser Freiheit sozusagen ausgestattet und nun haben sie es natürlich auch, wie soll man sagen, in Gebrauch genommen. Und dann lässt es ja, und das weiß der Herr ja auch, bleibt es nicht aus, dass nun ein Teil dieser Schöpfung, vielleicht auch ein großer Teil, das sozusagen beim Wort genommen haben, na gut, wenn wir das auch anders sein können, dann wollen wir das eben auch anders sein. Und dadurch ist sozusagen so eine Art gefallene Schöpfung hervorgekommen. Das heißt, die ist zwar von ihm, aber sie hat sich in eine Richtung bewegt, die also so ein bisschen gegen ihren eigenen Schöpfer geht. Ja? Und dieser Teil, ja, was macht der Herr damit, wenn sie sich immer weiter entfernen? Ne? Das ist sozusagen das Problem. Und die hat er sozusagen eingebannt, wie wir sagen, oder hat die Materie geschaffen, in der diese Wesen dann sind, um nun in einer praktisch von ihm abgetrennten Weise, also völlig abgetrennt von seinem Wesen, sie sehen ihn noch nicht mal, also in der Erdsphäre, also die Erdsphäre bezieht sich jetzt nicht nur auf unsere Erde, sondern auf das ganze Universum, nun in dieser Erdsphäre ihr eigenes Leben leben können. Und das ist sozusagen also diese Trennung, dass also zwischen der geistigen Schöpfung und der materiellen Schöpfung so das etwas ausmacht. Geklafft. Und der Herr hat es ja gesagt, dass er sie in seinem Willen gefangen genommen hat und sie müssen also sozusagen wie in solch einer Art Gefängnis sein. Aber sie haben ihre Willensfreiheit trotzdem behalten, aber sie können es nur innerhalb dieser Sphäre oder dieser Schwingungsebene, wenn man das so nennen wollen, können sie jetzt also ausüben. Und das ist also die große Trennung. Und im Lorbeerwerk hat der Herr mal gesagt, dass die geistige Welt und die materielle Welt eigentlich wie durch eine Membran nur getrennt ist, durch die wir aber nicht hindurchschauen können. Die ist also für uns so dicht, dass also normalerweise, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise so dicht, dass wir also nicht die andere Seite sehen können. Aber er hat dazu gesagt, interessanterweise, dass Tiere diese Membran nicht so dicht empfinden und durchaus Einblicke in die andere Seite haben. Natürlich nicht mit ihrem Verständnis, was das ist, sondern sie sehen das. Also wir können das so uns vorstellen, dass so eine Art Schwingungsebene ist, die nun verschiedene Schwingungsgrade hat und wir können nur einen ganz bestimmten Teil sehen und der andere Teil ist uns verschlossen. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Fotoapparat oder einen Filmapparat konstruieren könnten, der eine andere Schwingungsebene aufnimmt und sichtbar machen kann, indem es also umwandelt, dann wäre theoretisch möglich, auch die geistige Welt in irgendeiner Form zu sehen. Aber es ist natürlich nicht so ganz einfach, weil die geistige Welt selber auch aus unendlich vielen Schwingungsebenen besteht, die also darüber liegen. Und nun also auch in sich in der geistigen Welt getrennt ist. Ich erinnere an die Geisterwelt und ich erinnere an die himmlische Welt. Und selbst die Himmel sind geteilt in verschiedene Grade, auch die Geisterwelt ist geteilt in verschiedene Grade. Und sie können also nicht in eine höhere Ebene oder normalerweise nicht in eine höhere Ebene schauen, nur immer das, was sie selber sind. Ich lese ja gerade diesen ersten Band, da bin ich fast durch, von dem Geistchen Tagebuch. Und da hat er nur ein Sammelsurium von allen Eindrücken niedergeschrieben, wie das ihm gekommen ist, wie diese Träume oder diese Visionen waren. Und die sind ja nicht jetzt sortiert nach bestimmten Themen, sondern jetzt heute hat er die, morgen die oder vorhin die und jetzt die andere. Und so hat er die alle hintereinander aufgeschrieben. Und dieses Geistchen Tagebuch hat er dann als, sagen wir, als Grundlage genommen für seine ganzen Bücher. Er hat die ausgewertet, hat diese Erlebnisse, die hier aufgeschrieben waren, nun herangezogen und hat auch genau markiert, ob er die genommen hat und wo und wie oft schon. Also er hat also genau Buch geführt und hat die also dann in seinen Werken, und dann hat er es richtig formuliert. Da ist es eben nur in Erinnerung, das war. Nun gut, also ich las, wie er sagte, dass die Geister und die Engel sogar auch durchaus in die Geisterwelt wieder absinken können, ja, um dort bestimmte Dinge zu machen. Und dann wissen sie vom Himmel plötzlich gar nichts mehr. Der ist wie verschlossen ihnen und sie wissen noch nicht mal, dass sie da vorher drin gewesen sind, sondern sie sind ganz in der Sphäre der Geisterwelt. Und wenn sie jetzt wieder zurückgesetzt werden, dann ist es wie selbstverständlich, dass sie in der Himmelswelt sind und da haben sie auch nicht das Gefühl, dass sie das mal vergessen hatten. Aber sie sind alle in diesen Sphären und diese Sphären, wenn man da drin ist, kann man eben nie höher gucken. Aber die Engel können natürlich auch nicht über ihr Maß drüber weggehen und deswegen gibt es verschiedene Grade. Und diese Grade, die sind also auch so, dass selbst Engel nicht den Herrn als solchen sehen könnten. Ja? Weil dazwischen eine Ebene oder eine Sphäre ist, die völlig unüberbrückbar ist, sagt Swedenborg. Aber der Herr hat es ja natürlich so gemacht, dass er selber Mensch wurde und hat diese Brücke überschritten und ist in unsere Sphäre gekommen und damit also in unsere Bewusstseinsebene. Und von daher können wir also jetzt mit ihm, reden, könnte man reden in der geistigen Welt oder wir mit ihm innerlich kontaktieren und können ihn fühlen und dergleichen. Nun gut, und diese verschiedenen Ebenen, die also nun auch Trennungen sind, die gehen also von dort oben durch bis in unsere irdische Welt. Und deshalb sind wir also von dieser anderen Ebene völlig getrennt durch diese Membran. Und können sie auch gar nicht öffnen und sollen sie eigentlich auch gar nicht öffnen, weil wir das gar nicht verkraften könnten. Außer der Herr kommt und nimmt sich solche Seelen, die aber in sich schon viel weiter sind, als Medien eben, ne, um das darzustellen, was sie dann sehen können und den Menschen Kunde zu geben. Und so ist also auch Swedenborg gewesen oder so ist dann also Lorbeer gewesen mit einer anderen Technik, wenn man so sagen will, nämlich des Hörens und Aufschreibens, auch Sehens mit, aber in erster Linie Aufschreiben, während Swedenborg eben gehört und gesehen hat und dann eben aus sich heraus mit Hilfe des Herrn, das hat er immer betont, nun das formulierte. Aber wie gesagt, über das geistige Tagebuch erstmal als Zwischenstation und dann das ausgewertet. So sind die Dinge entstanden und so haben wir nun über Swedenborg und auch über Lorbeer eine unglaubliche Erkenntnis bekommen oder Wissensgrade von dem, was da kommt. Nun, die übrige Menschheit hat natürlich auch schon das bekommen, dadurch, dass also die Reanimierten hier in dieser Welt sind und davon berichtet haben, wenn ihnen auch nicht geglaubt wird, das ist ja ihr ganz großes Problem, dass selbst die Familienangehörigen dann meinen, der spinnt jetzt und der hat also nicht mehr alle beisammen und das hat ihn so mitgenommen, dieser Scheintod, dass er also nun also halluziniert und so weiter. Aber diejenigen, die das erlebt haben, die sagen was ganz anderes. Sie sagen, nichts ist ihnen so klar und so vor Augen stehend wie diese kurzen Erlebnisse. Die waren ja nur kurz, die waren ein paar Minuten oder so etwas. Aber innerhalb dieser kurzen Zeit haben sie so unglaublich viel erlebt. Aber es sind natürlich Erlebnisse, die, natürlich geprägt sind durch das, was sie selber sind. Ja, das heißt also, sie haben ihre Welt gesehen. Und wir haben nun ganz große Schilderungen. Also Swedenborg gibt ja mehr so das Gerüst, hat natürlich auch einzelne Beispiele gegeben. Wir haben ja nur dankenswerterweise von Klaus jetzt immer sehr interessant gehört, von solchen Schilderungen, die Denkwürdigkeiten oder diese Dinge, aber die sind natürlich so ein bisschen herausgegriffen, während hier ein Robert Blum oder ein Bischof Martin nun sein Erleben von dem Moment an, wo er das Zeitliche gesegnet hat, wie man so schön sagt, nun in die geistige Welt kommt und nun sein Bewusstsein dort zusammenklaubt, wenn man das so sagen will, um nun dort in dieser Welt zu leben. Und dann erleben sie eben dann ihr Leben, und das ist so detailliert geschildert mit Rede und Antwort und allem, dass man also nur staunen kann, wie füllig das Ganze ist. Aber der Herr sagt eben, gerade im Lorbeerwerk dann, wir sollen nicht denken, dass wir dasselbe erleben wie der Robert Blum oder wie der Bischof Martin, sondern wir erleben das, was Peter Keuner ist oder die Saskia oder so. Das heißt, das Prinzip, was dort geschildert ist, das ist richtig und bleibt gleich. Aber die Erlebnisse, die da drin sind, die sind ganz an uns gebunden. Und da sind wir eigentlich bei dem, dass wir hier schon auf dieser Welt eigentlich ja geistig sind, wie Swedenborg sagt, wir sind Bewohner der geistigen Welt und der natürlichen Welt gleichzeitig. Nur sind die getrennt eben, weil wir sie nicht sehen können, aber fühlen schon. Und das, was wir innerlich fühlen, das ist das, der geistigen Welt. Und diese geistige Welt, die durchzieht unser ganzes Leben von klein auf bis, natürlich bildet sich das aus, das ist ganz klar, bis zu unserem Tod und ist sozusagen das Innenwelt oder die innere Welt, wie es im Lorbeerwerk so schön heißt. Und diese innere Welt ist die, die uns begleitet in der jenseitigen Welt. Während wir die äußere Welt, die wir hier also nun durch unsere unser Dasein in einer bestimmten Gegend dieser Welt nun zurücklassen. Und da sind wir schon bei einem ganz großen Unterschied zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Die erscheint ja erstmal wie gleich, weil ja alles da drüben ist. Die haben also eine ähnliche Umwelt und zu Anfang haben sie sogar das Gefühl, also wenn sie in der Geisterwelt sind, dass sie gar nicht gestorben sind, sondern sie leben genauso noch auf der Erde, weil alles, was sie sehen, eben das, was hier war. Aber das ist nur eine Täuschung, denn diese Welt, die ist praktisch fixiert und hat, also das geht nach bestimmten Naturgesetzen. Und ich sage immer, der Baum steht dort und der bleibt dort stehen, ob ich jetzt einen Wutanfall kriege oder nicht, es sei denn, ich hack den um. Aber normalerweise hat er mit meinem Zustand, oder wenn ich jetzt in einen ganz höllischen Zustand komme und mich dem immer mehr öffne, dann bleibt also der Baum und der Garten und das Haus und all diese Dinge genauso stehen. In der jenseitigen Welt gibt es keine Außenwelt. Wenn wir uns erinnern, wie in der geistigen Sonne zu Anfang der Leser eingeführt wird in das Prinzip der jenseitigen Welt oder der geistigen Sonne. Und hier ist ja der Leser, also praktisch Jakob Lorbeer, und durch seine Schriften wie er dann mit, aber Lorbeer hat das ja scheinbar auch mitgesehen und er hat, aber der Führer, das sind ja immer bestimmte Führer gewesen, ein Johannes und der, haben ihm das nun gezeigt und da hat er gesagt, er sieht überhaupt nichts, das ist also eigentlich wie ein Nebel alles und da ist nichts zu erkennen. Wo sind denn dann die Leute? Sind keine Leute. Er sagt, das ist gar nicht. Und das ist auch so ähnlich, wie der Robert Blum zu Anfang nichts gesehen hat, er war wie in einem Nebelwelt und war der Meinung, den haben sie irgendwo betäubt und er liegt jetzt in irgendeiner Gegend, die er nicht kennt und wo es also nun ganz ganz finster ist und so. Nun hatte er keinen Glauben an den Herrn, das war er mit seinem irdischen Leben noch nicht ausgeprägt. Oder insofern war es also dann ziemlich dunkel. Und so ist es also in der Seele des Menschen, da ist eigentlich gar nichts. Aber wenn die Seele anfängt zu leben, das heißt also zu pulsieren oder am besten natürlich, wenn sie mit dem Herrn sich verbindet, dann entsteht in ihr diese Welt. Und dann sehen sie das äußerlich, was in ihnen drin ist. Und deswegen ist dieses Bild der inneren Welt eben so wichtig. So kommen wir also auf Lorbeer zurück. Der sieht nun nachher, nachdem er so ein bisschen gestuckert wird, wie er sich verhalten soll. Es wird nämlich immer gesagt, du sollst nur dich in dein Inneres verziehen, also gedanklich. Du guckst mit deinen Augen nach außen und da siehst du nichts. Du sollst dich nach innen bewegen und gucken, was du in dir findest. Und da sieht er dann, nachdem er das also nun geübt hat, sieht er, dass dort einzelne Gestalten auftauchen. Also Menschengestalten, die dort also da irgendwo sind. Aber er sieht eben letztlich trotzdem nicht viel als die Menschengestalt. Und da sagt dann eben der Führer, ich weiß jetzt nicht, wer es an diesem Teil war, aber es ist auch egal, du musst dich also in diese Gestalt hineinbegeben, wenn du was sehen willst. Und dann begibt er sich in die Gestalt hinein. Also es wird gesagt, dass er sich die fixieren soll und soll also sein Denken und so weiter darauf konzentrieren. Und siehe da, plötzlich ist er in einer wunderbaren Welt. Die außen steht mit Ortschaften und Natur und weiß ich was alles. Und das greift er sozusagen auf, also der Führer, was er dort sieht, führt den Leser weiter und führt alle durch die Welt dieses Geistes. Und einer dieser, nun kommen verschiedene Geister, sie treten dann aus dem raus und dann ist genau dasselbe wie vorher, dann nehmen sie an eine andere Person, die da lang geht, und dann sind sie in der. Und eine dieser ist ja auch Swedenborg, das Swedenborg-Sphäre, wovon Saskia kürzlich ja dann einen Vortrag gehalten hatte. Da sind sie also in Swedenborg eingetreten und sehen seine Welt, seine typische Welt der Entsprechung und dergleichen. Also so ist das der Unterschied. Während ich hier also, ob gut oder böse, letztlich meine vier Tapetenwände habe und man ganz stimmt das nicht, denn wenn ich böse bin, würde ich mich anders einrichten, als wenn ich gut bin, dann habe ich einen anderen Geschmack und dann ist das und das. Und dann würde ich allmählich im Laufe der Zeiten, der Jahre, würde es schon eine Veränderung ergeben. Ich würde dann hier nicht mehr wohnen wollen, weil ich es doof finde und dann gehe ich dann woanders hin, wo ich es viel schöner finde, aber das ist wahrscheinlich dann ein Rückschritt. Das ist gar nicht viel schöner, aber mir erscheint es schöner. Dann macht man das so. Aber letztlich kann ich wieder an den Ort zurückgehen und sagen, naja, also das ist immer noch so da, weil in meiner Jugend war ich ja da und siehe da, steht alles noch so. Das stimmt auch nicht ganz. Heute wird so viel umgebaut, da ist alles wieder anders. Ja? Aber so im Prinzip ist das. Und in der jenseitigen Welt aber ist es genau anders. Da ist ja das eben nur, was innerlich in mir ist. Und deswegen sehen wir, wie wichtig die Fantasie ist oder das innere Anregen der inneren Welt, dass wir hier schon im irdischen Leben lernen.